Beim letzten Mal war Psalm 5, Vers 13, denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Und da habe ich gesagt, dieses Wort für Gnade kann man auch mit Wohlgefallen übersetzen. Und habe dann ganz kurz angedroht, dass ich da nochmal kurz was mitbringe. Versuche ich schnell abzuhandeln. Aber es ist nochmal interessant. Also einer hat sich da mal ein bisschen mehr reingekniet und hat dann 10 Punkte gefunden, die sozusagen Gottes Wohlgefallen, der auf uns liegt, uns doch noch bringen kann. Das erste, der Wohlgefallen bringt übernatürliches Wachstum und Beförderung selbst an unpassenden Plätzen oder Orten. Also Josef, der im Gefängnis ist, beziehungsweise, nee, das ist doch bei Potiphar, aber halt dort, wo er eigentlich nicht hingehörte ursprünglich, wird dort befördert. Und dann aber auch die späteren Orte im Gefängnis wird er nochmal befördert. Er wird später beim Pharao wieder befördert. Immer wieder schenkt Gott ihm durch den Wohlgefallen, der auf ihm ist, dass er diese Beförderungen kriegt. Weil die Leute merken, da ist was Besonderes an ihm. Tatsächlich bei Josef ganz wichtig, dass man das auch noch erkennt. Es ist nicht einfach nur, es ist immer eitel Sonnenschein bei den Gläubigen, sondern tatsächlich in den Anfechtungen drin schafft Gott das trotzdem. Dass man sich nicht denken muss, ah, jetzt bin ich da komplett raus aus dem, was Gott für mich tun möchte. Nein, ganz im Gegenteil, mitunter sogar. So, der zweite, Wohlgefallen oder Gnade, bringt Erstattung aller Dinge, die der Feind gestohlen hat. Da ist die Referenz 2. Mose 3, Vers 21, nämlich Mose kniet vor dem brennenden Dornbusch und Gott sagt ihm, was er alles machen will, nämlich, dass er das Volk rausholt und dass das Volk mit dem großen Lohn rauszieht, den er tatsächlich schon Abraham versprochen hat in 1. Mose 15. Die Israeliten haben jahrhundertelang geschuftet unter den Ägyptern, nur für Haus und ein bisschen Nahrung, aber ansonsten nichts. Und das kriegen sie alles. In dem gleichen Zusammenhang, der Wohlgefallen bringt Ehre unter den Feinden. Das ist dann 2. Mose 11, Vers 3, dass plötzlich das Volk sowas von Ehre beim Volk hat, bei den Ägyptern hat. Und auch Mose, hoch angesehen, und das Volk darf sich dann von den Leuten lauter Gold und Silber und Edelsteine gewissermaßen klauen, weil sie dann damit ausgetrieben werden. Wohlgefallen und Gnade schafft vergrößertes Vermögen, auch und besonders, was Gebiet und Häuser angeht. Das ist daraus im Segen, den Mose spricht, über die Stämme ganz am Ende, 5. Mose 33, in Vers 23 spricht er den Segen über Naphtali, der total viel Besitz hat durch die Gnade, die Gott ihm gegeben hat. Dann, das fünfte ist, der Wohlgefallen bringt große Siege bei unmöglichen Aufgaben. Nämlich Josua in Kapitel 11, Vers 20. Er hat die Armeen von 5 kanaanitischen Königen vor sich und muss die jetzt fertig machen. Und er schafft es aber tatsächlich. Moment, das war Kapitel 10. In Kapitel 11 geht es aber dann weiter, dass Josua die anderen Könige besiegt, die im Norden und im Süden sind. Aber auf alle Fälle so große Widerstände mit Kämpfen verbunden, also tatsächlich. Das Leben im Glauben ist nicht immer eitel Sonnenschein. Es bedarf auch manchmal dieser Kämpfe, um lang zu kommen. Aber Gott schenkt durch sein Wohlgefallen, dass wir diese Kämpfe gewinnen können. Dann schafft Wohlgefallen Anerkennung, wenn man sie am wenigsten bekommen sollte. Da ist diese Referenz aus 1. Samuel 16, Vers 22. David, der Jüngste war. Und manche deuten den einen Vers aus Psalm 51, in Sünden habe ich meine Mutter empfangen, deuten die darauf, dass David aus Ehebruch gezeugt worden sei. Wenn wir dann irgendwann mal zu 51 kommen, erkläre ich, warum ich das nicht so denke. Aber auf alle Fälle, er war auf alle Fälle der Jüngste. So Nummer 8, überhaupt nicht wichtig. Der war ja nicht mal da, der war draußen bei den Schafen und Hirten, waren zu dem Zeitpunkt nicht so angesehen. Irgendwie witzig, Gott vergleicht sich selbst mit einem Hirten, auch durch David, aber schon früher. Aber Hirten waren allgemein nicht angesehen. Und auch zu Jesu Zeiten waren Hirten nicht angesehen. Ganz merkwürdig, obwohl Gott denen so eine große Ehre zugibt. Auf alle Fälle, eben David, der Jüngste, wird dann herbestellt und wird zum König gesalbt. Diese Anerkennung, die sonst die anderen Brüder eigentlich auch gewollt hätten. Das siebte ist, der Wohlgefallen bringt Herausstechen und bevorzugte Behandlung. Das ist jetzt Esther, Kapitel 2, Vers 12. Es kommt dreimal der Wohlgefallen bei Esther vor. Und das finde ich dann auch immer ganz nett. Gerne nochmal nachhören, was ich letztes Jahr zu Esther gesagt habe. Ist tatsächlich schon Anfang dieses Jahres gewesen. Ne? Siehst du, habe ich doch nicht. Also Anfang dieses Jahres bei den Bibelarbeiten war Esther. Oder einfach einmal mal durchlesen. An drei Punkten kommt dieser Wohlgefallen. Und das Interessante ist ja, Esther ist ein Bild für den Heiligen Geist, der aber ja in uns wohnt. Und darum haben wir das, was dem Heiligen Geist zusteht. Esther bekommt hier die bevorzugte Behandlung dadurch, dass sie den Wohlgefallen hat. Und Hegai, der Vorsteher des Frauenhauses, der hilft ihr dabei und dadurch kriegt sie tatsächlich am Ende den Königinnenposten. Also mitunter dadurch, dass Hegai ihr geholfen hat, aber vor allem eben durch den Wohlgefallen. Das achte ist, Wohlgefallen bringt, dass meine Anliegen selbst von gottlosen Machthabern genehmigt werden. Das ist jetzt Esther 5, das ist Vers 8, wo sie den König bittet, dass er zum Festmahl kommt. Also natürlich könnte man jetzt an dem Punkt sagen, ja, er ist ja ihr Ehemann, aber er ist halt trotzdem immer noch der gottlose König von Persien, der aber tatsächlich in dem Fall, wo sie völlig unerlaubt und uneingeladen vor ihn kommt, durch den Wohlgefallen, der auf ihr liegt, ihr die Signale schenkt und sagt, natürlich, du kriegst alles bis zur Hälfte meines Königreiches. Und das wiederholt er am nächsten Tag auch nochmal. Also, wunderbar. Der neunte Punkt, nochmal Esther, diesmal 8 Vers 5, nicht 5 Vers 8, das bringt, dass Gesetze und Regeln und alles mögliche andere zu den eigenen Gunsten geändert werden können. Das ist ja dieses Gesetz, das Haman beschlossen hat, bei dem dann der König gesagt hat, Haman, du hast die Vollmacht darüber, und hat dann die Vollmacht Haman genommen und hat sie Mordechai gegeben. Und Mordechai und Esther haben dann durch Gottes Weisheit gewusst, wie können wir das ändern, was über uns beschlossen ist. Sie haben es dadurch geändert, dass sie ein neues Gesetz machen konnten. Das hat dem Alten nicht widersprochen, aber hat es halt in gewisser Weise außer Kraft gesetzt. Und der zehnte Punkt, Wohlgefallen schafft, dass man Schlachten gewinnt, die man nicht mehr unbedingt selbst kämpfen muss, weil Gott kämpft. Das steht im Psalm 44, Vers 4, ganz am Ende muss man da noch, also das ist so ein Doppelvers gewissermaßen. Also zwar für Punkt 5 mit den Kämpfen, die man kämpfen muss, bei denen Gott aber Wohlgefallen schenkt. Und manchmal ist es tatsächlich, dass Gott einfach sagt, stell dich hin, heb gern noch deine Arme, dass du dich mir ergibst und den Rest mache ich. Das habe ich deswegen jetzt auch nochmal unbedingt reinnehmen wollen, weil es schön ist, sich anzugucken, was bedeutet das eben. Du deckst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Wenn dieser Schild über mir ist, oder halt Schirm, wenn man jetzt halt das vom Psalm 91 nehmen wollte. Was bedeutet das alles für mich? Und zum Beispiel diese 10 Punkte, gern nochmal nachhören, man kann das ja auf der Homepage einfach nochmal langsamer machen. Und dann zu sagen, ja, das gilt mir. Und gerne dann auch mal die Punkte selber sich durchkauen und alles Mögliche. Und es ist faszinierend, wie das dann tatsächlich auf den Plan tritt. Je mehr man sich der Dinge bewusst ist, desto mehr funktioniert's. Je weniger ich mir die Dinge bewusst bin, desto weniger funktioniert es. Deswegen sagt Hosea, mein Volk geht zugrunde, weil die Erkenntnis fehlt, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Also, weil ich nicht bereit bin, mich darin zu investieren und zu sagen, okay, was gehört mir denn und alles? Darum kann mir der Teufel all die Dinge stehlen, weil ich ja nicht weiß, dass sie mir gehören. Wenn ich was geerbt habe, also was weiß ich, das Haus direkt nebenan, dann kommt halt mein Widersacher an und zieht in dieses Haus ein und ich sage, ne, kümmert mich ja nicht, solange ich nicht weiß, dass das Haus ja eigentlich mir gehört. So, jetzt kommen wir, jetzt haben wir den Psalm 5 endlich abgehakt. Mal gucken, wie gut wir durch den Psalm 6 kommen, bei dem so viel ich rede und alles. Aber ich bitte darum tatsächlich nicht um Entschuldigung, weil das ist das Wort Gottes. Wir bohren jetzt einfach ein bisschen in die Tiefe, wir kommen sowieso nicht tief. Und das Wichtige dabei ist tatsächlich, wie ich vor 2 Wochen mal gesagt habe, es reicht, wenn ein einziger Punkt mitgenommen wird. Also wenn von dem, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, schon was mitgenommen wird und das als Psalm 6 jetzt überhaupt nicht mehr, völlig wurscht. Hauptsache, es wird ein Punkt mitgenommen, der dann weiter durch die Woche durchgekaut werden kann. Und am besten aber auch weitergegeben. So, Psalm 6 ist der erste der 7 Bußpsalmen. Ist sogar, also die Bußpsalmen sind sogar extra angegeben, in der Lutherbibel zumindest, als solche. Und was ist das Wichtige dabei? Buße ist im Alten Testament und im Neuen Testament unterschiedlich. Also im Alten Testament gab es nur eine Art der Buße. Nämlich, ich bin auf dem falschen Weg oder wenigstens bin ich, selbst wenn ich auf dem richtigen Weg wäre, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Das bedeutet auch der falsche Weg. Was muss ich machen? Einmal 180 Grad wende und den Weg gehen in Gottes Richtung. Das bedeutet Buße im Alten Testament. Im Neuen Testament, zum einen ist natürlich all diejenigen, die noch nicht zum Weg, also zu Jesus, gehören, die müssen immer noch umkehren und dann auf den Weg gehen. Das, also Buße bedeutet Umkehr im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das Wort Umdenken. Und das hat nichts mit etwas Intellektuellem zu tun. Das hat auch nichts einfach etwas damit zu tun, dass man positiv denken muss, sondern Buße im Neuen Testament bedeutet, ich will von nun an nicht mehr meine Gedanken denken, ich will Gottes Gedanken denken. Es kann zuerst tatsächlich sein, dass ich von mir nicht mehr als Selbstgerechtem ausgehe, sondern dass ich sage, ich bin ja ein Sünder. Dann aber, wenn ich eben zu Jesus gehöre, soll ich nicht mehr nur von mir denken, ich bin ja ein Sünder, sondern ich soll von mir denken als einer, der in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes selber ist. Das bedeutet Buße im neuen testamentlichen Sinn. Ich beschließe, ich denke nun nicht mehr so, wie ich denken würde. Also, Jesus sagt mir, das war jetzt der Predigtext vom letzten Sonntag, deswegen kommt es mir gerade gut in den Sinn, er sagt tatsächlich, heilt die Kranken. Und ich sage, das kann ich nicht. Und Jesus sagt, du kannst es tatsächlich nicht. Aber ich bin ja bei dir. Und dann ist es, Buße zu tun und nicht zu sagen, ich kann es ja nicht und darum mache ich es nicht, sondern Jesus, weil du es mir sagst und du in mir wirkst, darum geht es. Und dann ziehe ich los. Auch wenn mir das völlig bescheuert erscheint. Aber das ist Buße, zu sagen, nein, Jesus, du hast recht. Und im Glauben losziehen bedeutet zu sagen, was wäre eigentlich, wenn Gott recht hätte damit? Wie würde ich mich verhalten, wenn Gott recht hätte? Wenn Gottes Verheißung wirklich stimmt? Und das dann machen. Das ist Buße. Im neuen testamentlichen Sinn. Im alten auch, aber halt, da ist eben dieses Bild mit der Umkehr. Im neuen Testament das Denken ändern, weil Psalm oder Sprüche? Jetzt bin ich gerade selber wieder verwirrt. Ich sage jetzt, es ist Sprüche. Und ich bin gerade komplett draußen, wo es ist. Also, der Vers heißt, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Habe ich komplett vergessen, wo der Vers steht, aber das macht ja hoffentlich nichts. Aber wenn ich denke auf Gottes Weise, dann bin ich auch so, wie Gott mich haben will. So, Bußpsalm. Überschrift im Psalm ist eben auch Teil des Bibeltextes, deswegen lese ich ihn, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Wir hatten beim letzten Mal Flötenspiel, beim vorletzten Mal auch Saitenspiel, da waren es aber andere Saiten, also jetzt sind es 8 Saiten, also nochmal ein anderes Saiteninstrument als eine Gitarre. Und ich weiß auch nicht, was für eine Stimmung bei diesen Saiten wäre. Also das ist dann auch nochmal interessant, weil diese Saiteninstrumente, die haben nicht wie bei uns eine Gitarre oder Geige, Cello und Co., dass man da drauf gedrückt hat, dass der Ton sich geändert hat, sondern wie eine Harfe eher oder eine Leier, dass die Stimmung allgemein war. Und dann eben diese unterschiedlichen Instrumente, die dann eben unterschiedlich gestimmt waren, dass das dann auch eine unterschiedliche Stimmung gab. So. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Das Wichtige dabei ist zu wissen, Gott kann strafen und er muss auch strafen. Aber wen straft er? Er straft diejenigen, die nicht zu ihm gehören. Hat noch was anderes, also es gibt noch die Zucht, das sage ich gleich, aber erstmal die Strafe. Das ganz Wichtige ist, für damals, für das Alte Testament eben, Die Leute konnten immer noch sagen, okay, Gott straft. Für uns gilt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Also, zum einen kann ich natürlich immer noch sagen, ich bin ein Sünder, weil ich ja immer noch mein altes Leben leben will, obwohl ich erlöst bin. Und darum kann ich irgendwie immer noch sagen, strafe mich nicht. Aber dann darf ich daran denken, ja, Moment mal, die Strafe liegt auf Jesus. Die Zucht Gottes ist jetzt das andere. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Zucht bedeutet im biblischen Sinn nicht einfach nur, dass Gott da sitzt mit der Keule und wartet, dass ich rausgehe von dem, wie er es macht, sondern es ist eher, Gottes Zucht ist, dass er mir, also gewissermaßen zulässt, dass mir das passiert. Also, folgende, ich bin unter Gottes Schirm, oder eben, ne, deckst du mir Gnade wie mit einem Schild, und ich gehe darunter raus. Weil ich sage, ich brauche das nicht, also Gnade, ich will es mir selber verdienen und alles Mögliche. Ich will meine eigenen Wege gehen und sobald ich dann vom Schild der Gnade, vom Schild dieses Wohlgefallens weggehe, dann kann mich die Wucht des Zornes Gottes treffen. Oder der Feind. Also funktioniert beides, das wären jetzt auch mal Schattierungen, die möchte ich jetzt nicht ganz ausarbeiten, weil ich mich noch nicht ganz so reingearbeitet habe, aber auf alle Fälle, ich bin nicht mehr unter diesem Schutz und dann trifft es mich. Dann trifft mich die Züchtigung, die Zucht, die mich wieder zurücktreiben soll, unter den Schirm. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott hämisch da sitzt und sagt, es geschieht dir recht. Sondern, dass er sagt, bleib doch einfach unter dem Schutz. Und David weiß an diesem Punkt, ich habe mich nicht so verhalten. Natürlich gilt weiter, gilt weiter 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also Sünden bekennen gehört weiter zum christlichen Leben dazu, obwohl ich eigentlich ja schon komplett gerecht bin. Aber ich brauche nie davon ausgehen, dass mich Gott strafen muss. Es gibt Konsequenzen für meine Sünden und selbst die kann Gott noch wieder umdrehen. Oder er kann sie so nutzen, dass sie plötzlich zu meinen Gunsten wirken. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Das ist die Strafe und Zucht. So, dann Vers 3. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach, du Herr, wie lange. Gott soll gnädig sein. Denn David ist schwach. Das Wort gnädig hier ist wieder dieses, was wir hatten bei Nehemia, also mit dem Schutz des Lebens von Hanani, dem Bruder des Nehemia. Gnade ist dieser Schutz, der um das Leben herum ist. Den Schutz braucht das Schwache. Da, wo ich merke, ich bin schwach, da muss ich wieder merken, ich brauche ja Gottes Gnade. Ich brauche diesen Schutz, der um mein Leben herum ist. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind sehr erschrocken. Das ist doch immer interessant. Heilen, warum? Weil die Gebeine erschrocken sind. Manchmal fährt einem das, was man so getan hat, so tief in die Glieder, dass man keine Kraft mehr hat. Das hängt ganz davon ab, was es ist, was man gemacht hat, aber auf einmal ist man konfrontiert mit den Konsequenzen der eigenen Sünde. Oder auch mit anderen Sachen, und also kann auch andere Sachen sein, aber irgendwie das plötzlich, zack, es haut einem erstmal auf die Seele und das zieht sich bis in die Knochen hinein, dass man auf einmal total schwach wird. Und dann diese Heilung, Heilung zum einen gewissermaßen von der Sünde, von dieser Konsequenz der Sünde, bedeutet, dass ich wieder stark sein kann vor Gott. Dass meine Gebeine nicht mehr erschrocken sein müssen, sondern dass ich gerade stehen kann vor Gott. Weil ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Meine Seele ist sehr erschrocken. Das gehört noch dazu. Also die Gebeine sind erschrocken. Also es geht bis ins Mark. Und die Seele sind eher die Gefühle. Wobei, das Interessante ist, das hebräische Wort Nefesh beschreibt die Kehle. Also, wenn meine Seele erschrocken ist, dann steckt's mir halt in der Kehle. Wie auch immer, ne? Aber das ist eben auch dieses Erschrocken. Und dann, ach du Herr, wie lange? Wie lang soll das noch alles sein? Also, David weiß, eigentlich habe ich mir das selber eingebrockt. Aber er weiß auch, Gott ist gnädig und Gott ist gütig und Gott will immer wieder unsere Gefangenschaft wenden. So sagt er das zu seinem Volk. Ich bin mir gerade, es müsste in 5. Mose sein, nicht in 3. Mose bei den Flüchen, beziehungsweise dann beim Segen, dass Gott dann die Gefangenschaft des Volkes wieder wenden wird. Und dann eben, ach Herr, wie lange? Ganz wichtige Frage, wörtlich sogar eigentlich erstmal nur, Herr, bis wann? Also, dass David eigentlich genau einen Zeitpunkt haben möchte. Geht mir natürlich überhaupt nie so, dass ich eigentlich gerne einen Zeitpunkt hätte. Es wäre doch mal, also, ich meine, eigentlich praktisch, ne, wenn man weiß, um 8 Uhr beginnt die Veranstaltung. Weiß ich, wie lang? Indem ich auf die Uhr gucke. Manchmal ist dann das Blöde, je eiliger ich es habe, desto schneller geht der Zeiger rückwärts. Aber andererseits ist eben, ein Kind zu erklären, es dauert noch 5 Minuten. Also kleines Kind hat noch nicht das Konzept davon. Und genauso stehen wir vor Gott. Wie diese kleinen Kinder, wie lange noch? Und dann, wahrscheinlich wesentlich besser, was man dann mit den Kindern machen kann. Das eine ist zum Beispiel, wenn man fängt an, mit den Kindern was zu singen. Und auf einmal sind die komplett mit was anderem beschäftigt. Und so ist das dann, dass Gott auch gerne sagt, beschäftige dich einfach mit mir. Denn dann kommt dabei heraus, was dann im Psalm 37, Vers 4 später steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Beschäftige dich mit was anderem und zwar nicht mit Maulen, sondern am besten mit mir. Natürlich dann, je nachdem, was man auf der Fahrt macht. Man kann natürlich auch Spiele spielen und alles Mögliche. Das heißt natürlich dann, ne, aber genau. Blickrichtung lenken auf Jesus. Wende dich, Herr, und errette mich, hilf mir um deiner Güte willen. David sagt nicht um meiner Gerechtigkeit willen. Das macht er an manchen Stellen auch. Aber in diesem Fall tatsächlich, errette mich um deiner Güte willen. Das ist auch ganz schön zu sehen, warum soll Gott einem helfen? Da könnte man auch einen riesig langen Abend dazu machen, also das würde wirklich ein langer Abend von mehreren Stunden, wenn wir durchgingen, warum Gott den Leuten hilft, um seines Namens willen. Psalm 23,3. Um seiner Barmherzigkeit willen. Um seiner Gnade willen, um seiner Güte willen. Jetzt hier tatsächlich eben das, weil Gott gut ist. Darum hilft er. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten? Das nennt man einen Kalvachomer-Schluss. Kal ist das Einfache und Chomer bedeutet das Komplizierte. Und da sagt Jesus, wenn ihr ganz einfach schon so böse seid und trotzdem gute Dinge für eure Kinder tun könnt, wie viel mehr wird Gott, der wirklich gut ist, Gutes tun? Hilf mir um deiner Güte willen. Also wende dich. Es scheint so, dass Gott sich abgewendet hat. Und dann soll er sich zuwenden, dass man wieder sein Antlitz sehen kann, das einem leuchtet. Wie es da in dem Segen heißt, den ich ja auch immer wieder gern spreche. Errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Also wirklich, Gott, du bist gut, darum hilf mir. Und er sagt halt nicht Gott, sondern sogar Herr, er beruft sich auf den Bundesgott. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht, wer wird dir bei den Toten danken? An der Uni lernt man aus diesem Vers, dass David noch nicht davon ausgegangen wäre, dass es ein Leben nach dem Tod gegeben hätte. Warum sagt man das? Also zum einen sagt man, dass die Leute erst mehr und mehr verstanden hätten, worum es geht. Andere sagen, dass man sich das erstmal später dann, dass dieses Konzept überhaupt entwickelt hätte. Es kann auch einfach nur bedeuten, bei den Toten lobt man dich nicht. Die Toten die haben nicht mehr diese Möglichkeit, die wir Menschen haben. Der Mensch hat die Möglichkeit, Gott mitten im Leid zu loben. Mitten im Leid, aber natürlich auch im Leben, wenn er gerettet wurde aus der Not heraus, dass der Mensch, der lebende Mensch, sagen kann, ich lobe dich für das, was du getan hast. Und das kann er tun vor den anderen Menschen, dass es die anderen sehen und erleben können, wer ist dieser Gott. Also gar nicht mal unbedingt, man gedenkt deiner nicht im Tod, bedeutet auch, man handelt dann nicht entsprechend. Und das stimmt, im Tod, wer tot ist, der kann nicht mehr sein Leben umkrempeln. Aber wer hier in diesem Leben Gottes gedenkt, der kann sagen, und jetzt richte ich mein Leben entsprechend anders aus. Nochmal genau dieses eben mit dem Glauben. Ich glaube, dass Gott mir das versprochen hat, darum ändere ich jetzt mein Leben und handle entsprechend, wie Gott es mir versprochen hat. Selbst wenn es noch nicht komplett geht. Aber ich handle schon mal entsprechend, so gut ich kann. Und dann eben, wer wird er bei den Toten danken? Das ist eben auch nochmal dieses, Gott zu danken dafür, du hast mich gerettet daraus. Natürlich, die im Herrn gestorben sind, die können ihm schon noch danken, aber nicht mehr auf diese Art und Weise, dass es die anderen Leute um einen herum sehen können. Die Toten sind alle dort unten, oder halt beziehungsweise halt die im Herrn gestorben sind, sind beim Herrn. Die können ihm schon danken dafür, dass er das gemacht hat. Aber nicht so, dass es die anderen Leute um ihn herum sehen können, was Gott für ihn getan hat. Um dann zu sagen, zu diesem Gott will ich auch gehören. Also David handelt hier gewissermaßen nicht nur mit der Güte Gottes, sondern auch mit seiner Ehre. Guck doch mal, wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich den Leuten nicht davon erzählen, wie du mir geholfen hast. Und das Schöne ist, also Gott sitzt jetzt nicht da und sagt dann, stimmt jetzt, wo du es sagst, ist eigentlich kein schlechter Punkt. Sondern Gott sagt eher, genau. Weil Gott weiß das ja alles. Gott weiß, dass er gut ist. Gott weiß, dass er die Ehre dann dafür bekommt. Aber er möchte, dass ich ihm das nochmal sage, weil wenn ich es ihm sage, bin ich mir dessen bewusst. Dann nehme ich ihn beim Wort. Sobald ich Gott sein Wort vorhalte, sagt er, ja, ganz genau, du nimmst mein Wort ernst, wunderbar. Und selbst wenn es dann noch ein bisschen länger dauert und ich wieder bin in dem Herr, wie lange? Wenn ich trotzdem beim Danken schon bleibe für das, was er mir tun wird, weil das er schon gewissermaßen getan hat, dadurch, dass er es versprochen hat. Perfekt. Und dann hält sich Gott auch dran. So. Ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Also David sagt, ich bin ein Bettnässer. Aber nicht durch das, was wir jetzt heute mit Bettnässer verbinden würden, sondern weil er so viel weinen muss. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, also man kommt sogar manchmal über den Punkt hinaus, dass man nicht mehr weinen kann. Also das hat David auch mit seinen Männern gehabt in 2. Samuel 30. 1. Samuel 30. Aber hier ist eben David weint nachts so viel, dass er eigentlich ständig wieder das Personal holen müsste und sagt, gib mir neue Bettwäsche. Und es ist noch nicht mal klar, ob David zu dem Zeitpunkt schon König war. Also vielleicht liegt er auch irgendwo draußen, weil Saul ihn verfolgt, weil er irgendwo anders ist. Und er sagt sich, ich will das einfach nicht mehr. Und er heult vor Gott. Und das Schöne ist, Gott sind die Tränen nicht egal. Es heißt an einer Stelle, dass Gott unsere Tränen sammelt. Gott ist jede einzelne Träne nicht egal. Und das Schöne ist ja, das hat man natürlich erst später herausgefunden durch die Mikroskope, ja genau, in einer Träne drin ist ein Salzkristall und dieses Salzkristall hat die Form eines Kreuzes. Also wenn ich weine, kommt lauter Kreuz bei mir heraus. Und ne, als Christ dann umso mehr, oder als Gläubiger, eben David war ja noch kein Christ, zumindest nicht im Rückblick, sondern im Vorausblick. Und er sagt, ich habe mit so viel Kreuzen mein Bett benetzt, sozusagen, jetzt musst du mir helfen. Und das Schöne ist eben, Gott ist es nicht egal. Aber David sagt weiter: Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Könnte sein eben, dass David die Feinde im Land meint, aber es könnte auch sein, dass David eben die Feinde meint, die ihm, bevor er König war, ans Leder wollten. Und es ist so viel geworden, dass David selber gar nicht mehr richtig fröhlich gucken kann. Darum ist das Auge trüb geworden. Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Jetzt kommt etwas, das ist in den Bußpsalmen oft dran, es ist auch in den Klagepsalmen oft dran, diese Kehrtwende. An der Uni, das nehme ich immer noch mal gleich wieder mit rein, da heißt es dann, da wurde ein Heilsorakel ausgesprochen. Also, dass dann der Psalmist zum Priester oder so gegangen wäre und der Priester hätte ihm irgendwas gesagt und dann konnte er was anderes dazu sagen. Es passt auch einfach, dass sich David jetzt am Riemen reißen kann. Das ist ja auch manchmal im Gebet. Man fängt an mit dem Klagen und dann auf einmal nein. Halt, stopp. Und deswegen kann David jetzt sogar mit der Autorität, die er hat, weil Gott hinter ihm steht, sagen, weichet von mir alle Übeltäter. Er muss nicht sagen, Herr, bitte scheuch sie weg. Das ist oft bei uns ein Gebet, das wir da haben. Bitte, bitte. Sondern, dass David sagen kann, weil er weiß, ich bin der Gesalbte des Herrn und in Jesus sind auch wir die Gesalbten. Diese Salbung haben wir in Jesus. Ich kann dem Feind entgegenstehen und ihm sagen, hau ab. Ich darf auch wesentlich drastischere Worte verwenden. Eine Bekannte von mir, die hat alles Mögliche gehabt, total viel Panikattacken und dann habe ich ihr unter anderem 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Und 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und dann habe ich ihr gesagt, diese beiden Verse gelten dir und jetzt darfst du dem Teufel sagen, dass er abhaut. Und dann hat sie mir ein bisschen später geschrieben, sie hat tatsächlich dem Teufel gesagt, verpiep dich, du sollst mir keine Angst mehr machen. Und danach war es super. Also, der hat inzwischen durch wieder Angriffe gehabt, aber in dem Fall war es sofort. Der hat sich da wenken müssen. Warum? Weil sie gesagt hat, ich habe das Wort Gottes auf meiner Seite, und ich gehöre zu Gott und alles mögliche. Und dann konnte sie dem Feind selber sagen, hau ab. Und das eben, weichet von mir die Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Wie kann David das so dreist sagen? Ganz einfach. Ein Bibelvers, den David noch gar nicht kannte, aber dieses Prinzip hat David gekannt. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Dies ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir, ganz wörtlich, dass wir erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Was ist Gottes Wille? Auch noch etwas, das David damals halt nicht als Schrift hatte, aber das er schon erkannt hat. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. David. Selbst wenn David nicht der Gesalbte Gottes gewesen wäre, er hätte immer noch gewusst, sobald ich mich auf Gottes Seite stelle, habe ich ihn auf meiner Seite. Und ich weiß, dass Gott mir helfen will. Ganz gleich, was mein Problem ist. An dem Punkt hängt es dann mitunter davon ab, wie viel ich aus der Bibel weiß und halt, dass du wirklich auf mich anwenden kann, dass ich um Gottes Güte weiß und alles Mögliche. Und was dann mein Glaube zulässt. Sag ich bei einem Problem mitunter nur, ich will die Kraft haben, da durchzukommen, dann ist mein Glaube nur, in Anführungszeichen, nur, dass ich durch das Problem durchkomme. Das ist super, dann hilft Gott dabei. Oder ist mein Glaube sogar so, weil ich weiß, okay, an dem Punkt, Gott hat mein Problem sogar beseitigt, kann ich mich komplett so benehmen. Der eine ist nicht unbedingt besser als der andere. Natürlich, das Endresultat ist ein anderes. Aber beides ist das Vertrauen auf Gott. Mitunter aufgrund einer anderen Schriftkenntnis. Und da ist tatsächlich, die einen verurteilen die Leute, die sagen, mein Problem ist ganz weg. Ja, jetzt kannst du Gott gar nicht ehren, weil du nicht durchs Problem durchgehst. Und die anderen sagen dann, du kannst Gott gar nicht ehren, weil dein Problem nicht weg ist. Beides ist im Vertrauen zu Gott. Zu wissen, Gott hilft mir. Dann ist an manchen Punkten tatsächlich über den eigenen Stolz zu überwinden und zu sagen, nee, ich gehe auch gern ganz ohne das Problem durchs Leben. Da ist nämlich oft ein Stolz drin, dass ich sage, nee, wenn ich das trage, dann bin ich demütiger. Wobei Gott sagt, ich nehme dir das Ding auch gerne ganz ab. Du musst mich nur darum bitten im Glauben. So. Das alles gilt der Bill. David weiß, ich stehe auf Gottes Seite. Gott will mir helfen. Also hört er mein Gebet. Das ist das Problem, das wir dann oft haben beim Beten, dass wir diese Zuversicht irgendwie doch nicht haben. Warum? Weil mein Problem noch sichtbar da ist. Oder spürbar. Also, ne, das gibt es ja in allen möglichen. Ich merke das Problem auf alle Fälle irgendwie durch einen meiner Sinne und sage dann, aha, kann nicht Gottes Wille sein, er hat mir noch nicht geholfen oder was auch immer. Und dann aber zu sagen, nein, weil ich weiß, dass Gott mir hilft, ist mein Problem in der geistigen Welt schon komplett geklärt. Und bis es sich in dieser Welt zeigt, lobe ich Gott trotzdem schon. Und sag dem Problem, jetzt hau ab, ziel eine. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sich sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu Schanden werden plötzlich. Also, zu Schanden werden bedeutet tatsächlich sich schämen. Und es gibt ein schönes Lied, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Das ist aus Psalm 25, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Und in Römer 5, Hoffnung des nicht zu Schanden werden. Also wenn ich auf das hoffe, was Gott mir geben will, dann muss ich mich am Ende nicht dafür schämen. Wenn ich auf Gott hoffe, wenn ich an ihm festhalte, an dem, was er mir versprochen hat, muss ich mich am Ende nicht schämen. Aber die Feinde müssen sich schämen. Ganz gleich, ob das die Feinde Menschen sind oder die geistige Welt. Sie muss sich am Ende schämen. Und das Schöne ist, sie sollen umkehren und zu Schanden werden. Also umkehren kann tatsächlich auch noch bedeuten, Buße tun. Und zu Schanden werden plötzlich. Ganz schönes Wort. Plötzlich. Auf einmal. Von jetzt auf gleich. In einem Augenblick. Mit einem Fingerschnipp. Da hat man total lange noch dem Teufel widerstehen müssen. Und es sah nicht so aus, als wäre es irgendwie besser geworden. Also, Israel, im verheißenen Land, die allererste Stadt ist Jericho. Die tiefste Stadt der Welt und geistlich sozusagen auch der Tiefpunkt. Und Gott gibt Josua die Anweisungen, zieht einmal täglich um die Stadt und sagt, mischt. Hat auch damit zu tun, dass kein Mensch irgendwie ein Wort des Unglaubens raushauen soll. 6 Tage lang jeweils einmal drumherum, um zu sehen, da hat sich nichts geändert. Die Situation ist genauso bescheuert wie vorher. Und am 7. Tag 7-mal rum, jedes Mal wieder, aha, Problem hat sich nicht gelöst, ja, Problem hat sich nicht gelöst, ja, Problem ist genauso wie vorher. Und dann sollen sie das Sieggeschrei anstimmen, obwohl der Sieg noch gar nicht zu sehen ist. Und Israel brüllt das Kriegsgeschrei und auf einmal drücken die Mauern von außen nach innen und fallen von den Israeliten so hin, dass sie auf eine Rampe hochlaufen können. Plötzlich. Von jetzt auf gleich ändert sich die Situation. Gibt noch viel, viel mehr. Ein Beispiel noch ist die blutflüssige Frau und dagegen auch die Tochter des Jairus. Beide haben die Zahl 12 bei sich, weil die blutflüssige Frau seit 12 Jahren so krank war. 12 Jahre ist bei ihr immer schlimmer geworden. Sie hat all ihr Geld aufgewandt und dann fasst sie nur den Saum von Jesu Gewand an und ist gesund. Plötzliche Heilung. Und die Tochter des Jairus stirbt zwar, aber Jesus sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und es funktioniert. Sie bleibt dran. Und plötzlich ist das Kind wieder da. Ich fange jetzt etwas mit Psalm 7 an. Ich werde ihn definitiv nicht ganz zu Ende machen, aber dass ich nicht nur einen Psalm pro Abend habe, auf alle Fälle. So, Psalm 7. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Kusch des Benjaminiters. Wer ist dieser Kusch genau? Das könnte jetzt auch, das könnte derjenige sein, der hat einen anderen Namen, als David fliehen muss in 2. Samuel 16 und 17 und so weiter, kommt ein Benjaminiter und flucht ihm, weil der sagt, jetzt trifft dich das gleiche Unheil, das über Saul gekommen ist. Aber der hat einen anderen Namen, das habe ich jetzt leider gerade nicht mehr im Kopf, das ist manchmal blöd, aber macht nichts. Könnte der sein. Auf alle Fälle sagt er, auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Das erste Wichtige, die Blickrichtung, auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Herr, der Bundesgott, mein Gott. Auch nochmal ganz wichtig. Ganz besonders im Deutschen, ob es nun ein oder mein ist. Hiob hätte sagen können, ich weiß, dass ein Erlöser lebt. Aber er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deswegen auch nicht einfach nur Herr, ein Gott da draußen, sondern Herr, mein Gott. Dass mal ganz klar deutlich wird, der Gott, der mit Israel den Bund geschlossen hat, der Israel aus Ägypten rausgeholt hat, von der größten Weltmacht, die es damals gab, wo es unmöglich war eigentlich, dass so ein kleines Sklavenvolk rausgekommen ist. Der Gott. Und der sein Volk dann in der Wüste versorgt hat und ins verheißene Land gebracht hat, auch bei den Kanaanitern, die so viel stärker waren. Der Herr, der Gott, der Israel rausgeholt hat aus Ägypten und sie hineingebracht hat ins verheißene Land und dazwischen versorgt hat, der ist mein Gott. Für uns noch schöner, der Gott, der in den Tod gegangen ist, weil er meine Sünden bezahlt hat und wieder rausgekommen ist, der Gott, dem der Tod nichts anhaben kann, der ist mein Gott. Der in mir lebt und ich in ihm. Also, auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Vertrauen ist das Beste. Die einzige Kontrolle ist dann einfach das Vertrauen in die Tat umzusetzen. Das ist die einzige Kontrolle. Das ist nicht dieses, na, wer weiß, ob das stimmt, sondern ich weiß, dass es stimmt und darum kann ich. Hilf mir von meinen Verfolgern oder rette mich. Also David ist bedrängt worden eben von Absalom und allen möglichen, dass sie mich nicht wie Löwen packen. David hat ja mit gegen Löwen kämpfen müssen. Der hat gesehen, was Löwen mit Schafen machen können und mit Ziegen und alles Mögliche. Und wir können das halt im Fernsehen sehen, wenn wir so Dokumentationen sehen über Löwen. Die zerreißen die Beute. Und es bleibt am Ende nichts davon mehr übrig. Und David sagt, nee, die Verfolger kommen von allen Seiten und sie wollen mich so kaputt machen, dass am Ende von mir nichts mehr da ist. Und warum? Weil kein Retter da ist. Also das würde passieren, wenn mich meine Feinde tatsächlich bekämen. Und darum sagte er, hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich. Ja, zumindest den Abschnitt noch und dann lassen wir es für heute. Herr, mein Gott, nochmal dieses wieder, der Bundesgott ist mein Gott. Hab ich solches getan, dass ich, und das ist Unrecht an meinen Händen, hab ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren, so verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Also, David sagt durchaus, wenn das gerecht ist, was mir da passiert, dann will ich auch nichts anderes haben. Das ist auch wichtig. Weil wir ganz oft in dieser Schiene sind, warum passiert mir das jetzt? Ich bin doch so ein guter Mensch. Du bist nur in Jesus ein guter Mensch. Aber ohne Jesus bist du verdorben, was auch immer, und dann verdienst du ein schlimmeres Schicksal, als du dir vorstellen kannst. Und von dem her, es ist wichtig zu sagen, Jesus, das, was du am Kreuz getragen hättest, das hätte ich verdient. Schön von Paul Gerhard vertextet, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich bin mir bei der Formulierung nicht mehr ganz sicher. Sieh hier, nur hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, oh mein Erbarmer, den Frieden deiner Gnade. Das habe ich nicht mehr ganz richtig drin, aber auf alle Fälle erstmal dieses Ich-Blick auf Jesus und weiß, da müsste ich hängen. Das ist auch das ist diese Einstellung, die David hat. Zu sagen, ich verdiene es komplett, wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe, dass ich nicht mehr übrig bleibe. Und darum steht da ganz am Ende auch, also so verfolge mich mein Feind und ergreife mich, trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Selah. Dieses Selah ist ja dieses Musikintermezzo, wo dann das Musikstück irgendwie gespielt wird und so weiter. Man sollte darüber nachdenken. Und dann tatsächlich kommen, ja. Das ist wie zum Beispiel eben bei der Matthäus-Passion, wo dann auf einmal dieser Choral genau reinkommt. Ich habe es ja verschuldet, was du getragen hast. Man auf einmal zur Ruhe kommt und sagt, ja, das verdiene ich. Das sollte mir dienen. Dafür ist dieses Seele an der Stelle da, dass man sagt, ja, nee, eigentlich habe ich es nicht verdient. Und damit könnte man auch immer sagen, ja, wenn ich was zugetan habe. Andererseits, je tiefer man hineinkommt, weiß man, ich habe genug getan, dass ich das genau verdiene. Selbst wenn es nicht so schlimm ist wie ein Ehebruch. Also schlimm nur das deswegen in Anführungszeichen, weil alles irgendwie doch auf gleicher Ebene ist, weil mich alles in die Hölle bringen kann. Und dann hat es doch wieder Abstufungen und alles Mögliche. Ja. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde. Also David sagt zwar, ich hab verdient, was mir passiert, oder ich hätte es zumindest verdient. Steh trotzdem auf gegen meine Feinde. Warum? Weil ich zu dir gehöre. Selbst wenn David es verdient hat, und man kann das tatsächlich auch übersetzen, nicht einfach nur, habe ich solches getan, also wenn ich solches getan hätte, sondern weil ich solches getan habe. Verdiene ich das eigentlich? Sondern, dass David sagen kann, obwohl ich das getan habe, was das alles verdient, hilf mir bitte. Also, das, was wir vorhin hatten, David, selbst wenn David wusste, ich stehe eigentlich nicht auf Gottes Seite, aber jetzt stelle ich mich dahin. Zack. Wenn der Name des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ganz gleich, was vorher war. Ich rufe seinen Namen, das heißt, ich berufe mich aus seinem Namen. Du bist der Herr, der rettet. Punkt. Und dann hat er mir zu helfen. Steh auf in deinen Zorn, erhebe dich wieder den Grimm meiner Feinde, genau. Wach auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. So werden die Völker sich um dich sammeln, du aber throne über ihnen in deiner Höhe. Also, Gott soll aufstehen, das ist auch nochmal ganz interessant. David hat dieses Bild vom König, der auf seinem Thron sitzt. Und wenn der König aufsteht, dann ist es was ganz Besonderes. Das gibt es in ganz vielen Psalmen. Erhebe dich, o Herr. Dass Gott aufstehen soll, weil sitzt nicht einfach nur rum. Im Englischen gibt es die Phrase, sitzt du auf deinen Händen. Also, ne, weil man dann ja wirklich nichts machen kann, wenn man drauf sitzt. Und das Schöne ist dann eben gerade beim Englischen dann, wenn man dann Gott anschreit, warum sitzt du auf deinen Händen? Und dann sieht man plötzlich seine Hände und sieht, das sind die durchbohrten Hände. Und dann weiß ich, jep, alles in Ordnung. Er hat schon das Schlimmste für mich getan und dadurch gilt, weil er in den Tod gegangen ist und wieder auferstanden ist, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich darf trotzdem sagen, steh auf, steh mir bei, steh zu mir. Und dann eben, wache auf, mir zu helfen. Das konnte man an einer Stelle wirklich ganz wichtig rufen. Herr, wach auf. Kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Die Jünger im Boot. Markus 4 zum Beispiel. Und die Parallelstellen. wo Jesus sie dann hinterher zusammenscheißt, gewissermaßen, wo ist euer Glaube? Aber eben eine Wache auf, mir zu helfen. Also wirklich dieses, es wirkt so, als würde Gott schlafen. Und eigentlich ist es ein Akt des Glaubens, ihn wach zu rütteln. Und dann sagt Jesus, wo ist euer Glaube? Tatsächlich dann zu sagen, nee, ich kann mich zu ihm dazulegen. Und mit mir passiert nichts. Eine Variante, das andere wäre tatsächlich weich der Übeltäter. Und dann eben, so werden Völker sich um dich sammeln, du aber throne über ihnen in der Höhe. Also, wenn Gott aufsteht, wenn er sich erhebt, wenn er plötzlich seine Macht drohen lässt über den Feinden, dass er einfach auf einmal größer ist, dann müssen die Feinde fliehen. Und dann aber auch, du wirst die Völker um dich sammeln. Dass plötzlich die Heidenvölker drumherum merken, aha, das ist der wahre Gott, der dir hilft. Weder das mit dem, die Toten loben dich nicht. Ich darf bei Gott allein schon damit ankommen, wenn du mir hilfst, dann sehen die Menschen um mich herum, dass du der Gott bist, der hilft. Und es werden die Leute zu dir kommen und dich auch um Hilfe bitten. Es ist, also wirklich dieses, es scheint so, als würde man Gott bei seinem Ego packen. Gott hat kein Ego, nicht in dem Sinn wie wir, aber dass ich tatsächlich Gott sage, guck mal, was du davon hast. Ich werde nur gerettet. Also das ist, ne, also das ist jetzt nicht so viel. Aber du wirst geehrt von den Leuten. Die Leute werden zu dir kommen. Andere Leute, die dich nicht gekannt haben, werden zu dir kommen und dich ehren. So darf man mit Gott reden und so mit ihm verhandeln. In Anführungszeichen verhandeln. Weil ich wissen darf, natürlich, es kommt Gott darauf an, dass die Leute zu ihm kommen. Dass mehr Leute erfahren, wer er ist und was er getan hat. Dass ich das Zeugnis Jesu in die Welt bringe. Ganz kurze Vorschau noch, wenn ich im August dran bin mit Predigen, werde ich darüber predigen, was das Zeugnis Jesu bedeutet. Also, dass ich bezeuge, was Jesus getan hat. Das ist dann ein Vers aus der Offenbarung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophezeiung. Das, was Jesus getan hat, also was der lebendige Gott mir getan hat, wenn ich das bezeuge, gebe ich es anderen Leuten weiter, das will Gott auch für dich tun. Genau das steckt hier auch drin. Wenn du mir hilfst, werden das Menschen mitbekommen. Und sie werden auch zu dir kommen, um diese Hilfe zu haben. Warum? Weil dadurch der Einfluss des Teufels immer geringer wird und dein Einfluss immer größer. Der Psalm ist noch nicht zu Ende. Wie aber? Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass wir dir alles vorhalten dürfen, dass wir dich bei deiner Ehre packen dürfen und was sonst auch immer. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen und entsprechend leben dürfen. Lass dieses Wort tief in unser Herz sinken, dass wir vorangehen in dem Vertrauen, weil du uns hilfst. Amen.